Alerta!
Café!
Coffee.
Café?
Café.
Água.
Moin und Münster, hallo Flensburg. Willkommen zur März-Ausgabe des Café Alerta, dem linken Magazin für Politik, Kultur und Musik in und um Neumünster. Heute beschäftigen wir uns mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Da viele von uns krank oder verhindert sind, hat Clement die Musik und die Redaktion der Gastbeiträge übernommen. Ingo wartet wie immer mit den Nachrichten auf.
I read the news today, oh boy.
Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
Mit großem Schock haben wir vor wenigen Tagen vom russischen Angriff auf die Ukraine erfahren. Unsere Gedanken sind bei den Menschen im Kriegsgebiet und wir trauern um die Opfer. Wir verurteilen diesen sinnlosen russischen Angriffskrieg aufs Schärfste, stehen solidarisch an der Seite der Ukraine und verneigen uns vor dem unerschütterlichen Mut und entschiedenen Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung der ukrainischen Bevölkerung. In der Ukraine wütet ein unerbittlicher Krieg zwischen russischen Truppen und dem ukrainischen Militär, der nach den Aussagen der Kriegsparteien beiden Seiten hohe Verluste zufügt und auch viele zivile Opfer kostet. Die Informationslage ist konfus. Sicher scheint, dass sich mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht vor der Gewalt befinden und Schutz in den Nachbarstaaten suchen. Sie verdienen alle unseren Schutz und unsere Hilfe. In den sozialen Medien gab es vielfach Anklagen gegen den ukrainischen Grenzschutz, dass schwarze Menschen an der Ausreise gehindert worden seien. Ebenso gibt es Beschwerde über polnische Behörden, dass Südafrikaner und Inder rassistische Diskriminierung und Gewalt bei der Aufnahme im Land erfahren hätten. Die polnische Regierung muss diese Situation schnellstens aufklären und allen Menschen die gleiche Schutzmöglichkeit zukommen lassen. Unter den Kämpfenden und den Flüchtenden befinden sich auch viele Angehörige der ca. 300.000 Menschen mit Romanes-Hintergrund der Ukraine. Eine Vielzahl von Selbstorganisationen dieser Minderheit mobilisiert außerdem derzeit Hilfe für Menschen auf der Flucht und unterstützt unter anderem die besonders vulnerable Gruppe der Menschen mit Romanes-Hintergrund, welche das Land verlassen wollen, aber von sich aus nicht die Möglichkeit haben. Die Situation der Geflüchteten unter den Sinti und Roma in der Ukraine sei nach Berichten besonders schlecht, sagte der Bürgerrechtsaktivist Romani Rose. Es gebe Berichte, wonach sie an den Grenzen zu den Aufnahmeländern wie der Slowakei oder Ungarn benachteiligt werden, etwa bei Unterkunft und Verpflegung. Und hier noch eine Meldung, eine nicht ganz ernstzunehmende Meldung von Jinga. Er ist Lenkrad-Bewegungstechniker aus Hamburg und er schreibt über alles, was ihn so bewegt. Und gestern schreibt er auf Twitter: Von allen Städten, die ich kenne, ist Neumünster ganz weit vorn dabei. Das ist schön. Das ist eine positive Meldung, die wir heute im Café Alerta auf jeden Fall bringen.
Wir wollen heute natürlich auch wieder thematisch passende Musik hören. Als erstes gibt es ukrainischen Pop-Punk von Flit, nämlich das Lied Voisnaya Nitsch, Frühlingsnacht. Die Band, die 2001 in der Ukraine gegründet wurde und jetzt schon seit 10 Jahren in den USA lebt, veröffentlicht nach wie vor ihre Alben in ihrer Muttersprache. Natürlich können wir jetzt in einer Stunde nicht die komplette Geschichte der Ukraine oder des Konflikts zwischen Putin und seinem westlich geprägten Nachbarland abreißen. Aber wir wollen schon einige Diskussionspunkte herausgreifen, die uns aus linker Sicht interessant erscheinen. Einmal ist das die Frage, ob es aus linker Sicht sinnvoll ist, beim Überfall eines neoliberalen Nationalstaates auf einen anderen sich auf eine Seite zu stellen. Darüber hinaus geht es um den Vorwurf, die Ukraine sei ein von Nazis dominierter Staat, den das Putin-Regime erhebt. Wenn wir uns an den Maidan-Aufstand erinnern, gab es hier viele Medienberichte im Westen, die über eine Unterwanderung der Proteste durch extrem rechte Kräfte berichteten, sodass dieser Vorwurf Putins zumindest einer näheren Betrachtung bedarf. Um hier Licht ins Dunkle zu bringen, hören wir in ein Interview mit einem Anarchisten aus Kiew vom 24. Februar 2022, also dem Tag des Kriegsbeginns, hinein, das das A-Radio aus Berlin übersetzte und ausgestrahlt hat. Danach werden wir uns der Frage der Waffen widmen, also wie der Widerstand gegen den Krieg aussehen sollte, ob Waffen an die Ukraine geliefert werden sollten und so weiter. Aber nun erst einmal der erste Teil des Interviews.
Like, there's definitely some people in the quote-unquote anti-imperialist left in other parts of the world that are saying that
Es gibt definitiv einige Leute in der antiimperialistischen Linken in anderen Teilen der Welt, die sagen, dass die territoriale Integrität Russlands und seiner Grenzen durch die de facto Anbindung der Ukraine an die EU oder durch ihre Beziehung zur Europäischen Union oder zur NATO bedroht sei. Als ob die Ukraine notwendigerweise entweder ein Teil der Russischen Föderation im Sinne des historischen Russlands oder der historischen Sowjetunion der Stalin-Ära ist. Oder als Marionettenstaat von der Europäischen Union und der NATO von westlichen kapitalistischen Mächten oder imperialistischen Mächten vereinnahmt und kontrolliert wird. Ich bin mir sicher, dass viel von uns im Gespräch sich um diese Vorstellungen und ihre konkreten Ausprägungen drehen wird. Aber kannst du über diese Vorstellungen sprechen oder darüber, wie das mit der Maidan-Bewegung, der Annexion des Donbass und der Krim zusammenhängt und darüber, was in diesen Gebieten passiert ist?
The Donbass and Crimea and sort of what's happened in those territories?
Yes, so maybe first we can touch this nationalist sentiment which you.
Ja, vielleicht können wir zuerst dieses nationalistische Gefühl ansprechen, das du vorhin erwähnt hast. Denn unsere Bevölkerungen, Ukrainer und Russen, stehen sich historisch noch sprachlich und kulturell sehr nahe. Und auch durch die Jahre der imperialistischen Rolle Russlands war es vergleichsweise einfach, die russische Sprache hier zu verwenden. Vor allem in den östlichen und südlichen Teilen des Landes. Dort wird überwiegend Russisch gesprochen. Und es gibt Raum für Spekulation, dass wir eigentlich sowas wie ein Volk seien, wie es zum Beispiel Putin gerne spekuliert. Und dann gibt es irgendwelche historischen Gründe für unsere sogenannte geopolitische Integrität, die natürlich nur ein propagandistisches Werkzeug für eine autoritäre Macht mit geopolitischen Ambitionen ist, um dieses, wie soll ich sagen, historische und kulturelle Spielzeug zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, um einen spekulativen Grund für ihre Invasion zu schaffen. Wenn wir dann zu dem Problem der NATO und der EU kommen, die Ukraine in die Einflusszone der NATO und der Europäischen Union zu bringen, dann findet das natürlich wirklich statt, vor allem seit 2014. Denn die neuen Behörden, die nach dem Maidan-Aufstand an die Macht kamen, waren eindeutig pro-westlich eingestellt. Es ist auch schwer zu leugnen, dass viele Einheimische pro-westliche Gefühle haben. Denn für die Menschen in Osteuropa und in allen post-sowjetischen Ländern ist die westliche Welt und ihre Lebensstile immer noch sowas wie ein Vorbild, würde ich sagen. Denn die Europäische Union ist sehr nah und kulturell nicht so weit entfernt. Und trotzdem haben sie dieses, wie soll ich sagen, schöne und bequeme westliche Leben. Und viele Leute denken, dass die Menschen in unseren Regionen, nicht nur in der Ukraine, auch in Belarus, in Russland, in jeder Ecke des post-sowjetischen Raumes davon träumen, ein solches Leben zu führen. Und das ist auch eine Sache, die von einigen politischen Manipulatoren mit sogenannten pro-westlichen Ausrichtungen ausgenutzt wird. Und die Ukraine ist keine Ausnahme, sondern eher ein leuchtendes Beispiel dafür. Dennoch ist jede Erweiterung der NATO und der Europäischen Union eigentlich nur oberflächlich. Denn es gab nicht einmal irgendwelche Vorschläge oder Anregungen für einen Beitritt der Ukraine zu diesen Organisationen. Dieses, sagen wir mal, sehr künstliche Bedrohungsszenario der russischen Staatlichkeit wird also wieder einmal als Mittel zur Rechtfertigung von Druck und Invasion benutzt. Diese Versuche, wie du schon gesagt hast, die Ukraine zu einem Marionettenstaat für Putins Regime zu machen oder Krieg zu führen, wie wir es heute sehen können.
As you said already before, Ukraine a puppet state for Putin's regime or to wage war like we see it today.
You've mentioned that there are more people in the east and the south who speak Russian. Maybe.
Du hast erwähnt, dass es im Osten und im Süden mehr Menschen gibt, die Russisch sprechen, vielleicht der orthodoxen Kirche angehören oder sich in gewisser Weise mit Russland identifizieren. Kannst du ein paar Worte über diese sogenannten Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk sagen und ihr Verhältnis zu Russland? Die Duma hat Putin gerade aufgefordert, die Unabhängigkeit dieser Staaten anzuerkennen und er sagte, es sei Jahre zu spät, er hätte das schon früher tun sollen. Aber ist es deiner Meinung nach überhaupt korrekt, dass es sich dabei um Republiken handelt?
But to your understanding, is there any truth that these are republics?
How to say, Ukrainian society is very multi-layer in cultural aspects.
Wie soll ich sagen? Die ukrainische Gesellschaft ist in kultureller Hinsicht sehr vielschichtig. Sprachliche Zugehörigkeit und religiöse Zugehörigkeit sind also nicht zwangsläufig mit politischen Loyalitäten verbunden. Vor allem nicht im Sinne von pro-russisch oder pro-westlich. Ja, die südlichen und östlichen Regionen sind sehr russischsprachig, aber die Mehrheit der Menschen oder sogar eine betrachtliche Anzahl davon Menschen unterstützen die Integration mit dem putinschen Russland nicht. Auf keinen Fall. Das ist einfach nicht so. Auch die orthodoxe Kirche ist hier in verschiedenen Fraktionen aufgeteilt. Wir haben hier sowohl die ukrainisch-orthodoxe Kirche als auch den ukrainischen Zweig der Moskauer orthodoxen Kirche. Diese Trennung beeinflusst irgendwie die politischen Loyalitäten, aber auch nicht vollständig. Denn selbst wenn eine Person russischsprachig ist und in den ukrainischen Zweig der Moskauer Orthodoxen Kirche eintritt, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Person der russischen Regierung gegenüber loyal ist. Aber dennoch, auf der Krim und in den östlichen und südlichen Regionen gibt es mehr Sympathisanten für den russischen Staat und auch für das Putin-Regime. Und zum Beispiel die sogenannte Oppositionsplattform, die Partei, die immer noch im ukrainischen Parlament vertreten ist, vertritt eindeutig Putin-freundliche Positionen und wird immer noch hauptsächlich in den südlichen und östlichen Gebieten unterstützt. Aber keineswegs von der Mehrheit der Bevölkerung. Was ich also kurz sagen will, ist, dass viele Menschen, die hier überwiegend Russisch sprechen, keineswegs in ein neues russisches Imperium integriert oder von Putins Regime unterworfen werden wollen. Das war von Anfang an so. Und was die politische Natur betrifft, so ist die Krim eine andere Geschichte. Denn viele Menschen, würde ich sagen, haben sich in diesem Gebiet mit Russland assoziiert. Aber auch das ist weit davon entfernt, der gesellschaftliche Konsens auf der Krim zu sein. Sie versuchen sogar, sich irgendwie dagegen zu wehren. Es gibt also eine Spaltung innerhalb der Krim-Gemeinschaft, würde ich sagen. Und was die sogenannten Volksrepubliken angeht, so sind sie natürlich überhaupt keine Republiken. Sie könnten ohne die direkte Unterstützung des russischen Staates niemals existieren. Sowohl in wirtschaftlicher als auch noch viel wichtiger in militärischer Hinsicht. Wir müssen also sagen, dass es eine gewisse Unterstützung von der Bevölkerung für diese Republiken gibt, die aber nicht annähernd ausreicht, um einen Aufstand der ukrainischen Separatisten aufrechtzuerhalten. Es handelt sich also nicht um eine authentische separatistische Bewegung. In Wirklichkeit handelt es sich hier um eine vom russischen Staat und Militär vollständig orchestrierte Bewegung. Das sind also keine wirklichen Republiken. In Wirklichkeit handelt es sich um, ich würde sagen, kriminelle Quasi-Staaten, die von einer Art Mafia regiert werden, die sich als die Regierungen dieser sogenannten Republiken bezeichnen. Und diese Mafia hat die Macht, da sie vollständig vom Kreml kontrolliert, ihm gegenüber loyal ist und von ihm manipuliert wird.
Some sort of mafias, which is called governments of these so-called republics, and these mafias, they hold the power since they are fully controlled and fully loyal and fully manipulated by Kremlin.
In the past month, and particularly, it's been escalating. You've seen more than 100,000 Russian troops along the eastern border with Ukraine.
In den letzten Monaten ist die Situation zunehmend eskaliert. Wir konnten mehr als 100,000 russische Truppen entlang der östlichen Grenze zur Ukraine sehen. Die Teilnahme an improvisierten Übungen und Kriegsspielen mit 10,000 verbündeten belarussischen Truppen im Norden, Marineeinsätzen im Meer südlich der Ukraine und die Aktivierung von Truppen im besetzten Moldawien. In den letzten Tagen fanden sogar Atomübungen statt. Und wie ich höre, wurde der Donbass bereits beschossen, aber ich habe gehört, dass der Beschuss auch in anderen Teilen der Ukraine begonnen hat, in den Teilen, die nicht besetzt sind. Es gibt auch dieses Problem, dass westliche Regierungen und die ukrainische Regierung sagen, dass Russland eine Aktion unter falscher Flagge durchführen wird, um einen Grund für eine Invasion zu liefern. Und es gab tatsächlich ein Autobombenattentat auf den Chef der Sicherheitskräfte in einer der sogenannten Volksrepubliken, das Russland als terroristischen Akt und als Aktivität der ukrainischen Regierung bezeichnete. Ich denke, wir haben bereits darüber gesprochen, dass es sich hier nur um eine russische Expansion handelt. Ist an diesen sogenannten Aktivitäten unter falscher Flagge irgendwas Wahres dran? Oder die Behauptungen über einen aktiven Völkermord im östlichen Teil des Landes an der russischsprachigen Bevölkerung, die das Regime der Putin-Regierung als Argument für die Notwendigkeit ihrer Verteidigung verwendet hat? The
Putin administration regime has been using as an argument of why they needed to defend them.
First of all, you are absolutely correct. Today early morning we got up because every parts of Ukraine were actually bombed.
Zunächst einmal hast du absolut recht. Heute, am frühen Morgen, sind wir aufgestanden, weil alle Teile der Ukraine mit schweren Luftangriffen von russischer Seite bombardiert wurden. Soweit ich bisher einschätzen kann, waren ihre Hauptziele sowohl zivile als auch militärische Flughäfen und auch andere militärische Ziele. Aber sie bombardierten ziemlich nah an den zivil bewohnten Orten. Und soweit ich weiß, wurden bisher schon Dutzende von Zivilisten von den putinschen Kräften aus der Luft getötet. Was deine Frage betrifft, so möchte ich keineswegs den ukrainischen Staat beschönigen. Zunächst einmal würde ich den ukrainischen Staat nicht als supranationalistisch bezeichnen, auch wenn er natürlich ein klassischer Nationalstaat ist, mit all seinen offensichtlichen Mängeln und auch mit einer gewissen Politik der ethnischen und nationalen Vereinigung, die natürlich ungerecht ist. Traurig ist auch, dass es sich um einen sehr neoliberalen und armen Staat handelt, der kontinuierlich und umfassend neoliberale Reformen durchführt, die die soziale Hilfe und Sicherheit für die arbeitende Bevölkerung und die armen Menschen im Land reduzieren. Und natürlich gibt es in dieser Gesellschaft auch eine gewisse nationalistische Gesinnung. Manche Leute glauben zum Beispiel, dass die Menschen hier nur Ukrainisch sprechen sollten, weil die russische Sprache als die Sprache der Kolonisatoren bezeichnet wurde. Aber das ist aus meiner Sicht natürlich Unsinn, denn Millionen von Ukrainern bevorzugen die russische Sprache. All dies führt zu einer Spaltung der Gesellschaft, zu großen Spannungen und schafft Raum für den politischen Vormarsch bestimmter politischer Kräfte. Aber natürlich gibt es keine ethnische Säuberungen, es gibt keinen Völkermord. Das ist eine absolute Übertreibung, die von den russischen Kräften, von den putinschen Kräften, wie ich sie bewusst nenne, eingesetzt wird, um dieses Blatt der militärischen Invasion und ihrer politischen Expansion spielen zu können. Es gibt zum Beispiel keinen, wie soll ich sagen, Zwang, eine andere Sprache sprechen zu müssen. Und es gibt keine wirkliche Unterdrückung und Gewalt gegen Menschen, die nicht ganz in den Rahmen des ukrainischen Nationalstaats passen. Natürlich gibt es bestimmte Probleme, aber was wir heute sehen, ist nur ein Versuch, alle Probleme zu übertreiben und diese Probleme für eine eindeutig imperialistische Aggression zu instrumentalisieren.
Mal wieder eine kleine musikalische Unterbrechung. Die Maxwell Street Klezmer Band aus Chicago mit dem jiddischen Song Ach Odessa. Die Band, von deren Mitgliedern viele aus ehemaligen Sowjetrepubliken oder sowjetischen Satellitenstaaten Osteuropas in die USA eingewandert sind, spielt den jüdischen Klezmer mit einer Big Band Orchestrierung. Im Liedtext heißt es: Odessa, ich war schon überall, doch nirgends war es schöner als hier. Ich komme bald wieder, weine nicht um mich. Jetzt müssen viele Menschen vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und ihre Heimat verlassen. Wir hören weiter das Interview mit einem Anarchisten aus Kiew vom 24. Februar 2022, übersetzt vom A-Radio aus Berlin.
So wie ich es verstanden habe, waren die Maidan-Proteste zum Teil ein Vorstoß gegen die Herrschaft der ukrainischen Oligarchen, auch wenn sie vielleicht nur einige Oligarchen gegenüber anderen begünstigt haben. Diese hatten eine enorme Kontrolle in vielerlei Hinsicht, vergleichbar zu den russischen Oligarchen, mit denen Putin zusammen regiert. Einige Leute, zumindest die, die gegen die russische Invasion argumentierten, stellen dies als Unterstützung des ukrainischen Staates dar. Du hast bereits kritisiert, dass es sich um einen armen, neoliberalen Staat, einen kapitalistischen Staat handelt. Kannst du diese Idee, gegen die Invasion und für die Selbstverteidigung der Bevölkerung zu sein, versus die Ukraine als politisches Projekt oder Staat zu unterstützen zu wollen, ein wenig weiter aufschlüsseln?
Yes, I do it with pleasure actually, because this is, I believe, the most important point actually.
Ja, das tue ich gerne, denn ich glaube, dass das der wichtigste Punkt überhaupt ist. Aber zunächst einmal ein paar einleitende Worte. Das russische System und das ukrainische System sind sehr unterschiedlich, weil alle russischen Oligarchen mehr oder weniger dieser einheitlichen autoritären Herrschaft Putins und seiner Clique unterworfen sind, die ihren Ursprung eher in den ehemaligen sowjetischen Geheimdiensten hat, in denen Putin früher gearbeitet hat. Es handelt sich also um ein ziemlich einheitliches Modell der Kontrolle aus einem Zentrum heraus, bei dem Geheimdienste das politische Zentrum bilden. Jetzt in der Ukraine ist die Situation eine andere. Da gibt es wirklich konkurrierende Oligarchenclans, die um die Macht und um größere Zonen des wirtschaftlichen und politischen Einflusses kämpfen. Du hast absolut recht, der Aufstand auf dem Maidan hatte viele anti-oligarchische Absichten, denn die Oligarchenherrschaft machte das Land sehr arm und verwundbar. Gleichzeitig sind beide Länder überraschenderweise absolut neoliberal. Obwohl Putin einen gewissen Sozialpopulismus an den Tag legt, sorgt er Jahr für Jahr schon seit Jahrzehnten für neoliberale Reformen und auch, wie soll man sagen, für die Stärkung der sozialen Verwundbarkeit der arbeitenden Menschen, der einfachen Leute. Und die ukrainische Gesellschaft ist einfach noch viel weniger staatlich kontrolliert. Das ist ein wichtiger Punkt. Der ukrainische Staat ist nicht besser als andere Staaten, aber er hat einfach viel weniger Instrumente, die eigene Bevölkerung zu kontrollieren und zu unterjochen. Er ist immer noch irgendwie pluralistisch, ganz im Gegensatz zur russischen Situation. Und ich würde sagen, hier herrscht noch eine viel freiere Atmosphäre. So ist es auch kein Zufall, dass zum Beispiel viele Genossinnen aus Russland oder Belarus genau hier Unterschlupf finden, weil es hier viel weniger politische Repression und staatliche Gewalt gibt. Hier gibt es also noch viel Raum für Basisinitiativen, für Projekte der direkten Demokratie und für jegliche, ich würde sagen, sogar sozialrevolutionäre Entwicklungen. Während wir in Russland nur diesen autoritären Hammer sehen, der alles zerschlägt, was sich ihm in den Weg stellt. Das ist also einer der Hauptgründe, warum man ihm entgegentreten muss. Der ukrainische Staat hat eine Menge Nachteile, aber die ukrainische Gesellschaft sollte wirklich vor dieser totalitären Bedrohung geschützt werden, mit der sie heute konfrontiert ist und mit der sie eigentlich schon Jahrzehnte zuvor konfrontiert war, als die expansionistische Politik Putins begann, umgesetzt zu werden. Das ist also genau unser Grund, warum wir uns an der Verteidigung beteiligen. Wir glauben an radikale soziale Veränderungen in der ukrainischen Gesellschaft. Aber genau dafür und nicht für den Schutz irgendeiner staatlichen Souveränität, die für uns keinen Sinn macht, genau für die Möglichkeiten positiver sozialer Veränderungen, sollte die Invasion der putinschen Kräfte ernsthaft bekämpft werden. Und ich würde sagen, dass dies der Moment der Wahrheit ist. Wenn, wie in solchen schlimmen Situationen sehr oft, die Leute an der Basis sterben und Selbstorganisation, Solidarität, gegenseitige Hilfe wirklich innerhalb der Bevölkerung praktiziert werden, vor allem, wenn sie die Eliten verraten. Denn weißt du, einige Tage vor der Invasion sind viele Politiker der Ukraine einfach weg, in ihren Privatjets ausgeflogen. Wir sehen also ziemlich deutlich, dass der Staat überhaupt kein Freund der ukrainischen Bevölkerung ist. Und das ist also unser Kampf für die Bevölkerung, für den Schutz der Grundlage für zukünftige revolutionäre Veränderungen, welche jetzt durch die putinsche Bedrohung tödlich bedroht ist.
The grounds for the future revolutionary changes, which is now being deadly threatened by the Putinist threat.
So one of the conspiracy theories.
Eine der Verschwörungstheorien, die von autoritären Kräften vertreten wird, in der sogenannten antiimperialistischen Linken, die oft keine linken Werte in Bezug auf soziale Gerechtigkeit vertreten, sondern mit dem russischen Regime und anderen als oppositionell zu den USA angesehenen Gruppen verbündet sind, besagt, dass die Maidan-Bewegung eine CIA-Operation war, um die Machtübernahme rechtsextremer Gruppen wie Pravyi Sektor oder Svoboda in einen blutrünstigen Feldzug zur ethnischen Säuberung der Russen im Donbass zu fördern. Kannst du etwas über diese Sichtweise der Ereignisse sagen oder diese Sicht auf den ukrainischen Staat oder die ukrainische Kultur im Hinblick auf den rechtsextremen Einfluss?
In terms of the far right influence?
Yes, so well,
ja, wie der gute Lehrer eines jeden autoritären Propagandisten Goebbels sagte, wenn man will, dass seine Lügen geglaubt werden, sollte man einige Körner der Wahrheit darin verwenden. Ja, die Rechtsextremen hatten wirklich eine starke Präsenz im Maidan-Aufstand, denn sie haben sich schon Jahre vorher organisiert und waren auch irgendwie mit den Behörden und den Geheimdiensten verbunden, soweit wir das einschätzen können. Und auch mit einigen kriminellen Unternehmen und so weiter. Aus diesem Grund standen sie vor dem Maidan-Aufstand, ich würde sagen, auf ziemlich guten Füßen, was ihnen die Möglichkeit gab, ihre Organisation während und nach dem Maidan-Aufstand weiterzuentwickeln. Aber zuallererst stellt das die Lüge dar, dass die ukrainische extreme Rechte mehr Raum für die ethnische Säuberungen der russischsprachigen Bevölkerung eingenommen hat. Denn es gibt keine ethnische Säuberung dieser Bevölkerung. Und auch die wirklich rechtsextremen nationalistischen Parteien sind nicht einmal im Parlament vertreten. Aber noch wichtiger ist, denn mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, wer im Parlament vertreten ist, noch wichtiger für mich ist, dass als ich am Maidan-Aufstand teilgenommen hatte, mit eigenen Augen gesehen habe, wie Hunderte von Tausenden von einfachen Menschen, von Menschen an der Basis, gegen die oligarchische Herrschaft rebelliert haben. Gegen ihre Demütigung, die ihnen vom unkontrollierbaren kriminellen Präsidenten Janukowitsch aufgezwungen wurde. Natürlich haben sich viele Mächte versucht einzumischen und versucht, Einfluss zu nehmen. Nicht nur die Rechten, sondern auch die Liberalen, einige falsche Oppositionsparteien, die von verschiedenen lokalen Oligarchenclans gegründet wurden, die wir heute schon erwähnt haben. Sie alle versuchten ihr Bestes, um die Bewegung zu beeinflussen. Und ich würde sagen, dass es dem Oligarchen Poroschenko, der der nächste Präsident wurde, ziemlich erfolgreich gelungen ist. Und wir können sagen, dass der Maidan wieder einmal eine verratene Revolution ist. Eine Revolution, die der Bevölkerung von den Oligarchen gestohlen wurde. Aber der Maidan-Aufstand selbst war definitiv weniger eine nationalistische Bewegung und vielmehr eine Bewegung der Bevölkerung gegen die Behörden, gegen die Regierung. Das würde ich sagen.
Nationalist movement and much more of grassroots popular movement against the authorities, against the government. This I would say.
Yeah, and that, I mean, that makes absolute sense. When I think to something similar in the.
Ja, ich meine, das macht absolut Sinn. Wenn ich an etwas Ähnliches in den Vereinigten Staaten denke, wie die Occupy-Bewegung, dann waren es in einigen Gegenden ganz unterschiedliche Menschen, die aus ihren eigenen politischen Gründen in diesen Raum kamen, weil sie Erfahrungen des Elends im Kapitalismus und der Entfremdung geteilt haben. Und an einigen Orten war die Demokratische Partei in der Lage, einen Teil der Energie zu nutzen. Sie hat definitiv überall versucht, sie entweder zu nutzen oder zu zerstören, wenn sie es nicht konnte. Staaten halt. Und außerdem, ja, die Beziehung zwischen der extremen Rechten und den Sicherheitskräften ist allgegenwärtig und international. Aber zum gleichen Thema. Kannst du über die Beteiligung von Gruppen wie dem Azov-Bataillon in den Kämpfen im Krieg im Donbass, der seit 2014 stattfindet, die Ausbildung von rechtsextremen Leuten aus dem Ausland mit paramilitärischen Fähigkeiten und die Zulassung ihrer Existenz in oder neben den Streitkräften im ukrainischen Militär sprechen?
In the Ukrainian military.
Yes, Azov Voluntary Battalion was formed soon after Maidan.
Oh ja, das Azov Freiwilligenbataillon wurde kurz nach dem Maidan gegründet und war eine Art Nazi-Initiative, um in den Konflikt im Donbass einzugreifen. Kurz darauf wurde es zu einem regulären Regiment in der ukrainischen Armee und irgendwie in die militärische Hierarchie integriert. Jetzt sind sie also nicht mehr eindeutig politisch, weil sie immer noch Teil der Armee sind und sich von jeglicher Politik distanzieren. Aber natürlich haben diese Leute, die aus den Nazis hervorgegangen sind, die es als Nazi-Struktur aufgebaut haben, immer noch eine Kernpräsenz und Führungsrolle. Ich habe keine genauen Informationen, aber ich habe viele Gerüchte gehört aus glaubwürdigen Quellen, dass sehr viele westliche Nazis gekommen sind und auch russische Nazis, sogar noch mehr russische Nazis, die hierher gekommen sind, um an Azov teilzunehmen und auch zu trainieren. Ja, das gibt es also wirklich und nicht nur in Form des Azov-Bataillons. Sie organisieren ihren zivilen Zweig, der sich Nationale Korpspartei nennt, die sich aktiv in das politische Leben der Ukraine einmischt. Aber sie sind auch sehr diskreditiert, weil sie mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen und auch mit dem Innenministerium des ehemaligen Innenministers Avakov. Und all das nennt sich die Azov-Bewegung, die eine ziemlich rechtsextreme Bewegung ist. Auch wenn sie jetzt versucht vorzugeben, dass sie keine Nazis seien, keine Faschisten, nur konservative Nationalisten. Aber eigentlich sind sie wirklich einfach Nazis. Dennoch habe ich keine Informationen über ethnische Säuberungen, die durchgeführt wurden. Denn zum Beispiel sind überraschend viele Nazis hier, zum Beispiel Dmitri Jarosch von Pravi Sektor, welche du erwähnt hast, oder auch viele der nationalen Korps, die sind aus östlichen Städten wie Kharkiv, die überwiegend russisch sind. Hier gibt es tatsächlich viele russischsprachige Nazis. Wenn also jemand versucht, die ukrainische Bevölkerung gegen die russischsprachige Bevölkerung aufzubringen, ist das ein reiner Schwindel und ein Trick. Also ja, wie ich schon sagte, sind die Nazis im lokalen politischen Leben sehr präsent, das ist wahr. Aber sie sind noch viel schwächer als zum Beispiel die oligarchischen Kräfte. Sie sind sichtbar und sie sind furchtbar. Aber wenn jemand versucht, den ukrainischen Staat als Nazi-Staat oder faschistischen Staat hinzustellen, dann ist das eine Lüge. Das ist einfach nicht wahr. Es ist nur ein Instrument der Manipulation für pro-putinische Kräfte, die leider auch in der westlichen sogenannten antiimperialistischen Bewegung zu finden sind. Denn eine wirkliche antiimperialistische Bewegung muss heute hier bei uns sein und sich dieser rein imperialistischen Aggression entgegenstellen.
Really anti-imperialist movement needs to be today with us here confronting this purely imperialist aggression.
Jetzt etwas Hardcore-Punk mit Crust-Einflüssen von den Hell Knights aus Poltava in der Ukraine. Anfang März gab es auf dem Großflecken eine von Alla Novoselsky organisierte Friedensdemo in Neumünster, an der 250 Menschen teilnahmen und ihre Solidarität mit den Menschen der Ukraine ausdrückten. Interessanterweise blieb das Friedensforum Neumünster anders als zum Beispiel der Oberbürgermeister der Veranstaltung fern. Hintergrund dafür war eine strategische Uneinigkeit in der Frage, wie der Frieden erreicht werden solle. Während das Friedensforum in pazifistischer Tradition nach wie vor dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen treu bleibt, forderte die Organisatorin des Protests unter anderem eine Flugverbotszone über der Ukraine, die von NATO-Staaten militärisch durchgesetzt werden müsste. Ebenso warb sie für Waffenlieferungen an die sich verteidigenden Ukrainerinnen und Ukrainer. In der Linken sind Waffenlieferungen durchaus umstritten. Die Grünen und die SPD haben eine spektakuläre Kehrtwende hingelegt und nach jahrelanger Zurückhaltung, was Investitionen in die Bundeswehr angeht, in der Ampelkoalition in Berlin einen 100 Milliarden schweren Sonderetat für die Beschaffung neuer Waffensysteme zur Vaterlandsverteidigung gebilligt. Auch in der radikalen Linken gab es schon Beispiele, in der nicht per se auf den Griff zur Waffe verzichtet wurde. Niemand wird wohl bestreiten, dass der bewaffnete Widerstand gegen die nationalsozialistische Terrorherrschaft notwendig war, aber nicht ausreichend, so dass es sogar einen Weltkrieg samt Fraternisierung der ungleichen Alliierten brauchte, um das Dritte Reich zu beenden. Aber ganz so weit müssen wir in der Geschichte gar nicht zurückgehen. Angesichts der militärischen Angriffe gegen die autonomen Kurdengebiete Rojava im Norden Syriens gab es in antifaschistischen Kreisen die Sammlung von Geld, um Waffen für die demokratisch geprägten kurdischen Volksverteidigungseinheiten JPG bzw. deren Frauenverband JPG zu kaufen. Radio Blau aus Leipzig führte im Jahr 2015 ein Interview mit einem Sprecher der Initiative Waffen für Rojava.
Nun, vielleicht erstmal zum Anfang, so Waffen für Rojava. Waffen sind ja per se erstmal böse, Waffen sind zum Menschenumbringen da. Wie seht ihr denn das? Warum ausgerechnet Waffen und nicht irgendwie Krankenwagen oder irgendwas anderes?
Ja, weil wir die Kurden für die Kraft halten, die in Rojava, natürlich aber auch in der Türkei, aber jetzt geht es ja erstmal um Rojava, die eine klare demokratische und emanzipatorische Ausrichtung haben und wir auf dem Standpunkt stehen, dass die Kurden ermächtigt werden müssen, sich gegen die IS-Banditen zu wehren. Ja, und sie werden ja, bekommen ja, jetzt bekommen sie ein bisschen Waffen von den USA, aber vorher haben sie faktisch sich die Waffen selber organisieren müssen, werden ja von der Türkei boykottiert oder sogar angegriffen. Also für uns ist das eine ganz wichtige Sache, dass die Kurden ermächtigt werden, die Kurden und Kurdinnen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.
Vielleicht kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen, wer da überhaupt gerade um Rojava drumherum aktiv ist und wer da wen unterstützt und was wie die Lage ist.
Also wir haben auf der einen Seite die drei Kantone in Rojava, die mehrheitlich von Kurdinnen und Kurden bewohnt werden, aber nicht nur, sondern auch von arabischen Völkern und aramäischen Völkern. Dann haben wir darum ringsherum auf der einen Seite die Türkei, die immer wieder die IS unterstützt. Und auf der anderen Seite haben wir in Syrien selber ein großes Gebiet, was unter Kontrolle des Islamischen Staates steht. Jetzt haben die Kurdinnen und Kurden, sind vor kurzem 10, 14 Tage ein Bündnis eingegangen mit arabischen Gruppen in dieser Region und mit Gruppen der Freien Syrischen Armee, haben die Demokratische Front gebildet. Aber der Hauptfeind in diesem Gebiet ist der Islamische Staat.
Soweit der Gastbeitrag vom Radio Blau. Was die Linke eint, ist trotz solcher Ausnahmen wohl ein dezidierter Antimilitarismus. Also bis auf den Fall der militärischen Selbstverteidigung durch Volksmilizen wie im Spanischen Bürgerkrieg 36 bis 39 oder wie eben im Beitrag gehört die Volksbefreiungseinheiten in Rojava, die generelle Überzeugung, dass Konflikte nicht militärisch gelöst werden können und daher Investitionen in eine große, technisch hochgerüstete Armee nicht sinnvoll sind. Hier dockt auch die Kritik von Seebrücke Freiburg an, die am 15. März 2022 eine Kundgebung unter dem Motto Stopp den Krieg für Abrüstung und offene Grenzen durchgeführt haben. Radio Dreieckland hat Vinzenz von der dortigen Seebrücke-Gruppe interviewt.
Ihr fordert jetzt auch weltweite Abrüstung statt, immer mehr Geld fürs Militär. Stellt euch also klar gegen die Pläne, die Bundeswehr aufzurüsten. Warum seht ihr selbst angesichts Putins Angriffskrieg nicht die Notwendigkeit einer Aufrüstung?
Also wir sehen sehr wohl die Notwendigkeit, dass diesem Angriffskrieg begegnet werden muss. Dass allerdings jetzt 100 Milliarden Euro an Sondervermögen quasi über Nacht locker gemacht werden durch die deutsche Regierung unter Scholz, das sehen wir kritisch. Denn diese 100 Milliarden, die wären unserer Meinung nach an anderen Stellen sehr viel besser angebracht und sehr viel nötiger, sei es Klimaschutz oder seines Pflegeberufe oder Care-Berufe, irgendwie, die man damit besser ausstatten könnte. Denn wir sehen es so, dass Aufrüstung nicht dazu dient, Kriege zu beenden, sondern dass das die brenzlige Situation immer weiter anfachen wird.
Befürchtet ihr auch, dass es negative Auswirkungen auf den sozialen Bereich geben könnte, wenn diese Aufrüstung so vonstatten geht?
Auch das ist denkbar, denn diese 100 Milliarden, die entstehen ja jetzt nicht aus dem Nichts, sondern die werden dann zum Teil natürlich auch andernorts eingespart.
Ein Klassiker der Friedensbewegung, Imagine von John Lennon. Dieses Lied erfreut sich derzeit großer Beliebtheit in Schulen, auch in Neumünster, wo es teilweise von der gesamten Schulgemeinschaft auf dem Schulhof gesungen wird, um auch ein musikalisches Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Ganz klar gegen den Krieg und auch gegen Krieg als Mittel zur Bekämpfung des Kriegs positioniert sich Bernd Drücke, der 22 Jahre lang als Autor der Graswurzelrevolution gearbeitet hat. Das Freie Radio Korax hat seine Stimme zu dem Thema eingefangen.
Ich polemisiere das ein bisschen gegen den Krieg und auch gegen diesen Angriffskrieg zu sein, bedeutet ja offensichtlich leider noch nicht, dass er dadurch verhindert wird. Und gerade deswegen gibt es ja auch die Kritik, dass Pazifismus oder gewaltfreie Maßnahmen nur irgendwie eine Form der Appeasement-Politik seien, also der Beschwichtigung, die offensichtlich nicht immer funktioniert. Das beliebteste Beispiel, wenn man hier noch weiter gehen möchte, ist dann meistens irgendwie der Faschismus. Wie würdest du auf diese Kritik reagieren?
Ja, diese Kritik ist natürlich von historischer Unwissenheit geprägt, weil wenn wir auch selbst wenn wir die deutsche Geschichte gucken, zum Beispiel der Kapp-Putsch 1920, der ist innerhalb von 5 Tagen in sich zusammengebrochen. Warum? Nicht, weil es militärischen Widerstand dagegen gab, sondern weil es einen Generalstreik gab. Also es fuhr überhaupt nichts mehr, keine Straßenbahn, kein Zug, kein Bäcker hat mehr gebacken und das ganze gesellschaftliche Leben ist innerhalb von 4 Tagen komplett zusammengebrochen und dann auch dieser Militärputsch. Und ich denke, das ist ein Beispiel dafür, wie man effektiv mit gewaltfreien, direkten Aktionen gegen Krieg oder eben in dem Fall auch Faschisten vorgehen kann. Wir haben jetzt natürlich die Situation, dass wir eine extrem hochgerüstete russische Armee haben, die mit Atomwaffen bestückt ist und die sogar in Alarmbereitschaft gesetzt hat und die eben skrupellos jetzt ein viel kleineres, schwächeres Land überfällt. Und da ist nicht die Lösung, dass man die andere Seite total aufrüstet und mit Waffen ausstückt, sondern die Lösung ist tatsächlich, dass man Druck auf die Gesellschaft ausübt, dass man auch zum Beispiel diese Gaslieferungen, die es ja nach wie vor gibt aus Russland, dass man die stoppt, dass man sagt, wir machen ein totales Handelsembargo, also wir wollen kein Gas mehr haben, wir liefern keine Waren mehr an Russland und wir stoppen praktisch den gesamten Handel, dann wird das hoffentlich viele Menschen in Russland auch dazu bewegen, einen Generalstreik zu machen. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist Gegenöffentlichkeit. Gegenöffentlichkeit in Russland ist natürlich schwierig. Ich kenne Freunde in Russland und Freundinnen, wo ich mir wirklich auch große Sorgen drum mache momentan, die machen immer noch, die agitieren immer noch in den sozialen Medien, soweit das überhaupt noch möglich ist, sind aber natürlich akut gefährdet. Also sind allein jetzt in den letzten Tagen bei Antikriegsdemonstrationen in Russland ja über 8000 Menschen verhaftet worden. Es gab im ganzen Land Demonstrationen gegen den Krieg, worüber hier auch viel zu wenig berichtet wird. Diese Leute gilt es zu unterstützen. Also nicht nur die Geflüchteten jetzt aus Ukraine aufnehmen, sondern auch die Menschen in Russland unterstützen.
Auch in Russland gibt es Widerstand. Vielerorts werden Demos gegen den Krieg niedergeschlagen und die Demonstrierenden inhaftiert. Gerade in intellektuellen Kreisen wird offen Kritik an Putins Angriffskrieg geübt. Auch prominente Sportlerinnen und Sportler verurteilen die Invasion. Nicht geschont wird Putin und sein Regime auch in der Musik, so zum Beispiel in den Stücken der bekannten feministischen Punkband Pussy Riot, deren Prozess vor ein paar Jahren große internationale Aufmerksamkeit erlangt hat. Frontsängerin Nadja Tolokonnikova, die im November 2013 freigelassen wurde, hat in der Ukraine DAO jüngst 6,7 Millionen Dollar für die Ukraine gesammelt. In dem Lied Bad Apples geht es um Polizeigewalt in Russland sowie die Auftragsmorde und Schikanen des Kremls. Gleich hören wir noch etwas mehr Musik, sind dann aber auch schon wieder am Ende unserer Sendezeit. Wir hoffen, ihr habt ein paar neue Eindrücke gewonnen. Im Netz gibt es viele sehenswerte Texte, die viel mehr in die Tiefe gehen können, als wir es hier tun. Crime with Ink hat zum Beispiel unter dem Motto »Der Krieg und die AnarchistInnen« eine antiautoritäre Einordnung der Ereignisse in der Ukraine verfasst. So wie wir am Ende sind, hoffen wir auch, dass bald der Krieg endet, so wie alle Kriege weltweit. Zum Abschluss hören wir noch 2 Lieder in Folge. Erst die Akustikversion von Sound of Sirens von der Moscow Death Brigade. Die Band hat unter anderem über Audiolead Records eine Benefit-Single mit Feine Sahne Fischfilet, Los Fastidios und What We Feel aufgenommen, deren Erlös den Familien ermordeter russischer Antifaschisten zugute kam. Seit 2014 veröffentlichen sie ihre Alben bei dem Kieler Label Fire and Flames. Und danach gibt es Sting. Der 70-jährige Poprocker hat jetzt in einem Instagram-Post seinen fast 40 Jahre alten Song Russians, den demonstrierenden Menschen in Russland genauso gewidmet, wie den mutigen Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich der Invasion entgegenstellen.